Deutschlandfunk, Interview.
Joe Biden hat seinen Ausstieg aus dem Präsidentschaftsrennen in einer Rede an die Nation damit begründet, seine demokratische Partei und das Land vereinen zu wollen. Kamala Harris' Wahlkampfmaschine läuft unterdessen an. Die Vizepräsidentin, die offiziell noch gar nicht für den Wettkampf um das Weiße Haus nominiert ist, bereist vor allem die Swing States. Die Handvoll Bundesstaaten, in denen die kommende Präsidentschaftswahl der USA entschieden wird. Noch vor einer Woche erschien Donald Trump als uneinholbar. Das hat sich geändert. Die Aufmerksamkeit richtet sich auf die Demokraten und das wird vorerst so bleiben, denn deren Nominierungsparteitag wird im August stattfinden und Kamala Harris wird ihren Vizepräsidentschaftskandidaten noch vorstellen. Peter Bayer ist CDU-Außenpolitiker und ehemaliger Koordinator für die transatlantische Zusammenarbeit der Bundesregierung im Auswärtigen Amt, Wahlkreis Mettmann in Nordrhein-Westfalen. Peter Bayer hat unter anderem in den USA Rechtswissenschaft studiert und reist regelmäßig zu politischen Gesprächen in die US-Bundeshauptstadt. Und dort erreichen wir ihn jetzt. Bei uns guten Morgen, bei Ihnen guten Abend, Herr Bayer.
Ich grüße Sie sehr herzlich nach Köln, Herr Heinemann.
Welche Stimmung herrscht in Washington?
Anders, als ich noch das letztes Mal erlebt habe, und das ist noch gar nicht lange her, Ende April war ich hier in Washington. Die Stimmung ist anders, insbesondere wenn Sie mit demokratischen Vertretern reden, also fast eine Erleichterung schon, wie ein Befreiungsschlag, Blick nach vorne, ein Stück weit Euphorie. Und Washington selber heute mit dem Besuch des israelischen Premierministers Netanyahu ist großräumig auf dem Capitol Hill, wo der US-Kongress seinen Sitz hat, abgeriegelt. Ich hatte sowas noch nicht erlebt.
Herr Bayer, über Netanyahu sprechen wir nachher noch. Zunächst einmal zum Wahlkampf. Es ist nichts entschieden. Wie sollte sich die deutsche, wie sollte sich auch die europäische Außenpolitik auf eine mögliche zweite Präsidentschaft Donald Trumps vorbereiten?
Ja, wer es jetzt noch nicht getan hat, sollte jetzt schleunigst sich mal seiner Beziehungen oder Kontakte vergewissern. Ich hoffe, sie sind vorhanden zu den Republikanern, zu den auch Mager-Republikanern. Vorbereiten ist immer so eine Sache. Es ist schwierig für uns vorzubereiten. Letztlich geht es auch darum, selber so eine gute Politik zu machen, sich zu vergewissern, was sind eigentlich unsere Sicherheitsinteressen. Denn darum ging es ja, auch insbesondere in der ersten Amtszeit Donald Trumps, darum zu sagen, ihr müsst mehr für Verteidigung ausgeben. Dahinter stecken Sicherheitsinteressen und das wird sicher wiederkommen, verstärkt, ohne Schonfrist. Und deswegen kann ich nur an alle appellieren, jetzt nicht nach Mar-a-Lago und nach Florida, wo Donald Trump sich im Wesentlichen aufhält, zu pilgern, sicherlich nicht, aber doch Gespräche zu führen zu den strategischen Vordenkern. Und die gibt es sehr, sehr viel hier in Washington und ich tue das auf jeden Fall.
Stichwort Gespräche. Trumps Politikstil wird ja häufig mit dem Wort Deal zusammengefasst. Die Mühen der politischen Ebene sind ja nicht so sein Ding. Inwiefern ist die traditionelle Diplomatie darauf vorbereitet?
Ja, das ist schwierig für die traditionelle Diplomatie. Wir haben das damals 2016, 17 kennenlernen und erfahren müssen in der ersten Trump-Zeit, dass wir mit Diplomatie und Charmoffensiven, auch Angela Merkel hat das ja versucht, nicht weit kommen. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass es hieß, wir sind Businessmen, lass uns mal die ganzen diplomatischen Nettigkeiten zur Seite tun, sondern wir wollen jetzt mal Tacheles reden. Und das sind dann solche Dinge wie Iran, wie jetzt sagen Russland, Ukraine, das ist China. Das sind ganz klare Interessen, die hier eine Rolle spielen. Und wir müssen uns auf diesen Stil, den Donald Trump ja damals schon hat walten lassen, den er immer noch pflegt, diese sehr direkte, unkonventionelle, nicht einlassen, aber darauf eingestellt sein. Ich glaube, das sollten wir nach 4 Jahren Donald Trump auch damals gelernt haben. Aber ich will nochmal betonen, es ist, wir hatten das vorhin auch zu Recht gesagt, Herr Heinemann, die Wahl ist nicht entschieden. Da müssen wir den 5. November abwarten. Das Rennen ist offener als noch vor einer Woche.
Sie haben ein Problem angesprochen. Wie verstehen Sie Trumps Ankündigung, er werde Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine innerhalb kürzester Zeit, er sprach, glaube ich, von einem Tag, beenden?
Ja, das muss man nicht so ernst nehmen. Ich glaube, dieser eine Tag, das kann auch Wochen und Monate sein, wo er sicherlich Interesse daran hat, letztlich Frieden herzustellen, das haben wir alle. Aber es muss natürlich auch ein Preisschild für den Kreml haben. Und ich glaube, dass wissen auch diejenigen, die Trump beraten, aber letztlich ist er, sollte er es noch einmal schaffen, ins Oval Office einzuziehen, der das entscheidet. Also ich glaube, nicht zu wörtlich nehmen, aber eben gleichwohl beim Wort nehmen. Denn Donald Trump, und das habe ich jetzt bei meinen Gesprächen in den letzten Tagen schon gesehen, mit Leuten, die sagen, in seinem engen Umfeld sind, ist schon sehr daran gelegen, Stabilität in Europa herzustellen. Weil die Sicherheitsinteressen Europas sind ja nicht mehr auf der obersten Agenda von Donald Trump und auch den MAGA-Republikanern, auch diejenigen, die ihn vielleicht beraten werden, die eine wichtige Rolle spielen werden, sollte er nochmal ins Oval Office einziehen, sondern die Interessen, die Sicherheitsinteressen der Amerikaner haben sich verlagert in den indopazifischen Raum. Und deswegen ist er sehr daran interessiert, dass die Europäer mehr in ihrer eigenen sozusagen Einflusssphäre für Stabilität sorgen. Und das darauf müssen wir uns einstellen.
MAGA, noch mal kurz zur Erklärung, steht für Make America Great Again. Das ist der Wahlspruch von Donald Trump. Herr Bayer, worauf müsste sich die deutsche Politik einstellen, sollte Kamala Harris das Rennen machen?
Ja, das ist eine interessante Frage, denn ich will nicht sagen, dass Kamala Harris, die immerhin jetzt ein paar Jahre schon Vizepräsidentin der USA war, ein komplett unbeschriebenes Blatt ist in den Politiken, die uns interessieren, namentlich die Außenpolitik, die Einstellung zu Europa. Sie ist nach Kiew gereist, sie war mehrfach auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Also wir hatten schon Gelegenheit, auch hier und da mal Berührungspunkte zu haben. Aber ich glaube, ganz entscheidend wird es darauf ankommen, wer ihre Berater im außenpolitischen Bereich sein werden. Das können wir noch nicht so ganz klar sehen. Ich rechne nicht mit einem Bruch, eine großartige Veränderung in der Außen- und Sicherheitspolitik, sollte sie US-Präsidentin werden. Das würde für uns insofern, ja, soll ich sagen, leichter werden, aber voraussehbar werden. Aber auch hier müssen wir ganz klar erkennen, dass wir auch genauso wie wenn Trump ans Ruder kommen würde, die Sicherheitsinteressen Europas und Deutschlands in den Vordergrund stellen müssen. Eine andere Politik, auch aus unserem eigenen Interesse heraus, sollten wir nicht in Angriff nehmen. Also, wenn Kamala Harris Präsidentin würde, haben wir mehr Gelegenheit, sozusagen in einer Abstimmung auch mit unserem engsten Verbündeten, und das werden die Amerikaner, die Vereinigten Staaten auch in Zukunft sein, dort eine gemeinsame Politik zu entwickeln, anders als bei Trump. Das würde für uns angenehmer werden.
Stichwort gemeinsame Politik. Im Süden der USA, in Mexiko, regiert eine Frau im höchsten Amt. Könnte Präsidentin Claudia Steinbaum mit Kamala Harris einen Deal für eine menschenwürdige und geregelte Migration hinbekommen?
Das ist eine wichtige Frage, weil als Vizepräsidentin war und ist Kamala Harris von Joe Biden damit beauftragt worden, just die Situation illegale Immigration an der US-mexikanischen Grenze einzudämmen oder das zumindest zu managen. Und es gab in der Tat circa vor einem Monat ein erstes Telefonat zwischen Scheinbaum und Kamala Harris. Sie wollen, das haben sie sich sozusagen, so haben sie sich verabredet, dass an die Wurzel, an die Ursachen gehen von Migration. Das haben sie schon mal verabredet. Das war dann noch, bevor sie jetzt ins Rennen gegangen ist, Kamala Harris. Aber wir müssen sehen, Scheinbaum wird ab dem 1. Oktober ins Amt kommen. Und dann ist man, so meine Quellen und das, was ich aus Mexiko sehe, und ich war kürzlich auch erst noch in Mexiko-Stadt gewesen, man wartet schon mit großer Spannung auf den 5. November, also den Wahltag in den USA. Also Kamala Harris, Scheinbaum, zwei Frauen, sollten beide ins Regieren kommen, haben sich schon mal verabredet, daran gehen zu wollen, nämlich für beide Staaten, für beide sind ja Nachbarstaaten, ist das ein ganz wichtiges Thema, wie man die Migration in den Griff bekommt.
Welche Lehre ziehen Sie aus der Sprengkraft dieses Themas Migration jetzt mit Blick auf Deutschland?
Ja, es gibt gewisse Parallelitäten, also will da nicht zu weit gehen. Europa hat schon sehr eigene Herausforderungen, wenn es an die Migration geht, Stichwort Sicherung der europäischen Außengrenzen, dann unser größter und engster, sozusagen nächster Kontinent Afrika, Subsahara, Migration, aber auch Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan und anderen Staaten. Das ist nochmal eine sehr eigene europäische Dimension. Also ich dazu sehr Ähnlichkeiten herzuleiten und ähnliche Konzepte abzuleiten, ist schwierig. Aber um da nochmal darauf zurückzukommen, eine Art Agreement, Vereinbarung, Rückführungsvereinbarung zu treffen, das ist doch auch etwas, was ja auch bei uns durchaus in Deutschland und Europa in der Diskussion ist, dass es Rückführungsabkommen schon gibt und auch weiter verhandelt werden müssen. Ob man da sozusagen voneinander lernt. Ich glaube, das ist ein bisschen zu weit gehen.
Herr Bayer, Benjamin Netanyahu trifft heute Joe Biden. Was wird der israelische Ministerpräsident absehbar zu hören bekommen?
Schwierig zu sagen. Seine Rede von Benjamin Netanyahu heute 14 Uhr Ortszeit im US Congress war, ja, wie soll ich sagen, kontrovers aufgenommen worden. Immerhin 50 Abgeordnete des US-Kongresses sind ferngeblieben, haben diese Rede boykottiert. Ich habe mich mit einem Kongressabgeordneten getroffen, der das auch begründete, warum er Netanyahu sozusagen nicht ertragen könne. Das hatte was mit der Iran-Politik zu tun und so weiter und so fort. Benjamin Netanyahu hat doch ist sich treu geblieben in seiner Rede. Und ich glaube, darauf wird Joe Biden, der betont hat, er möchte sich jetzt für den Rest seiner verbleibenden Amtszeit noch sehr auf sein Präsidentschaftsamt konzentrieren. Joe Biden wird schon sehr klar sagen, dass er nach wie vor Unterstützung erfährt. Aber er wird natürlich auch die humanitäre Situation im Gazastreifen ansprechen. Netanyahu hat sich heute in seiner Rede unversöhnlich und ja, falkenmäßig gezeigt. Er hat gesagt, wir kämpfen bis zum Ende. Er hat auch nochmal Donald Trump gelobt dafür, dass er Jerusalem als Hauptstadt anerkannt hat, die Botschaft dorthin verlegt hat und so weiter. Gleichzeitig haben viele, viele Tausende, und ich habe das selbst mit eigenen Augen gesehen, viele Tausende Demonstranten, Pro-Palästina-Demonstranten vor dem US-Kongress demonstriert. Es gab einige Verhaftungen. Also ist ein heikles Thema, das Joe Biden aber, glaube ich, sehr gut angehen wird.
Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs hat einen Haftbefehl gegen Netanyahu beantragt. Inwiefern gebührt diesem israelischen Ministerpräsidenten die Ehre einer Rede im Kongress?
Ja, das ist, müssen die Amerikaner selbst sehen. Der Benjamin Netanyahu hatte vor einigen Jahren schon mal an selber Stelle eine Rede gehalten. Und das ist natürlich ein diplomatisch heikles Thema. Und Politik steht manchmal über diesen völkerrechtlichen Dingen. Und wie gesagt, ungefähr 50 Abgeordnete sind der Rede ferngeblieben. Und ich glaube, das zeigt schon, weil das doch eine gewisse Dimension ist, dass hier vieles nicht geteilt wird von dem, was Netanyahu als Person, als Regierungschef, nicht unbedingt als für den Staat Israel, aber was er doch hier darstellt und wie er sich hier verhält.
Teilen Sie diese Kritik?
Ja, wir haben natürlich als Deutschland oder als deutscher Abgeordneter ein besonderes Verhältnis zu dem Staat Israel. Man muss nicht alles gutheißen und natürlich heißen, was Benjamin Netanyahu hier als Regierungschef macht. Er ist in einer gewissen heikligen Situation, in der Koalition, wie er aufgestellt ist mit den ultrarechten politischen Kräften in seiner eigenen Regierungskoalition. Klar ist, dass wir auch Dinge ansprechen müssen und das muss die enge Verbindung mit und die Freundschaft zwischen Deutschland und Israel aushalten, dass humanitäre Dinge angesprochen werden müssen und dass hier Abhilfe geschafft werden muss. Denn wenn wir uns die Situation im Gazastreifen ansehen, ist ja, muss jedem klar sein, dass hier eine Lösung gefunden werden muss und möglichst eine friedliche Lösung.
Der CDU-Außenpolitiker Peter Bayer, Dankeschön für das Gespräch und auf Wiederhören nach Washington.
Viele Grüße nach Köln, Herr Heinemann, herzlichen Dank.